Wenn es um McFondue und den McRaclette geht, wird zum Glück ein bisschen weniger gekifelt als in diesem Podcast. Schließlich sind beide fein. Einfach der eine vielleicht noch ein bisschen mehr als der andere. Je nachdem, ob man lieber Fondue-Käse hat oder Raclette-Käse. Oder Gürkli oder kein Gürkli. Am besten findest du selber raus, welchen das du lieber hast. Genieß das schweizerischste Duell vom Jahr jetzt in deinem McDonald's. Dort gibt es den McRaclette und den McFondue nur für kurze Zeit. Und jetzt viel Spass beim Streiten in der dritten Halbzeit.
Jetzt ist es offiziell. Die Schweiz fährt zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Also noch nicht ganz definitiv. Ein bisschen was fehlt noch. Ein Spiel, wobei das gar nicht mehr wichtig ist, oder? Zu 99% ist die Schweiz mit dabei. Oder besser gesagt, zu 99,5. 99,9? Wobei, im Fußball hat es schon ganz andere Wunder gegeben. Breel Embolo findet jedenfalls:
Wenn wir das jetzt noch abgeben, dann sind wir blöd.
Granny Xhaka sagt:
Mit einem Bein sind wir tot.
Nur Ricardo Rodriguez will sich noch nicht zu früh freuen.
Es ist noch nicht sicher, 100%.
Das ist die 316. Ausgabe der dritten Halbzeit. Dem Fußball-Podcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Ich bin Tilman Pauls, ich bin heute für die unqualifizierten Fragen zuständig, aber für die hochqualifizierten Antworten habe ich mir Unterstützung in meinen Laptop geholt. Nach einer kurzen Nacht ist ein, ich weiß gar nicht, ob müder oder schon halbwegs erholter Dominik Wiemer bei mir im Hotel, ich glaube 2 Stockwerke über mir. Dominik, wie kurz war die Nacht, wie geht's?
Ja, sehr, sehr kurz, aber dementsprechend, wie soll ich sagen, ja, es geht grundsätzlich gut, aber ich weiß nicht, ob ich Herr von meinen Worten bin, das ist schlussendlich. Also leicht benebelt bin ich
also schon. Also manche kritischen Zuhörer würden sagen, alles wie immer, dass du nicht Herr deiner Worte bist.
Merci für das, ja. Ja, also wir haben ja zuerst zusammen die Noten geschrieben, dann hast du ja hier in die verdienten Schlaf verabschiedet. Wann ist das gewesen?
Ab um ja,
die
2, oder? Ja, kurz nach 2 habe ich mich da mal hingelegt.
Genau, und ich habe mich dann noch um einen Nachzug dürfen kümmern, um einen sogenannten Nachzug. Und ja, das ist, glaube ich, schon etwa 3 Stunden dazugekommen.
Also wir machen schnell, damit du nicht irgendwann einschläfst. Der zweite in der Runde, in unserer etwas kleineren Runde heute, ist Thomas Schifferle, der zu Hause in Zürich sitzt, bei grauem Himmel und hoffentlich ausgeschlafener ist als wir beide.
Nein, ich habe natürlich extrem lang gefeiert, oder? Nach so einem Sieg, muss ich sagen.
Bist du durch die Straßen gezogen? Hast du einen Mann-Autokorso veranstaltet, oder?
Nein, Velokorso, genau. Nein, ich bin völlig ausgeschlafen. Alles gut. Danke der Nachfrage.
Also zur Not musst du dann allein übernehmen, aber das sollte ja für dich auch kein Problem sein. Wenn irgendwann beide hier wegschlummern, dann darfst du übernehmen und einfach reden, solange du was zu reden hast.
Sehr gut.
Perfekt. Also, dann würde ich sagen, kommen wir zum Spiel von gestern, dem 4:1 der Schweiz gegen Schweden.
Es muss viel passieren, aber aus einem Spiel von Kosovo, was sie die Quali geleistet hat, ist Chapeau. Zweimal Schweden geschlagen, 4 Punkte gegen Slowenien geholt. Glaube ich, nur gegen uns verloren. Und ja, sie müssen, glaube ich, selbst gewinnen. Wir dürfen es nicht auf zu locker nehmen. Aber mit einem Bein sind wir durch.
Das war Granit Xhaka, der Captain des Schweizer Nationalteams nach dem Sieg gestern hier in Genf gegen Schweden. Und er sagt, mit einem Bein sind wir durch. Dominik, mit einem Bein, das ist fast ein bisschen defensiv, oder? Die Schweiz ist ja eigentlich mit dem ganzen Körper schon bei der WM 26 dabei, nur die letzte Zehenspitze fehlt noch, oder? Wie drückt man das am besten aus?
Ja, so genau so ausgedrückt, ja. Also vielleicht der grosse Zehen vom linken Fuß fehlt noch, aber sonst ist man eigentlich drüber.
Thomas, so wie die VAR-Entscheidung bei Bayern zwischen Union Berlin, irgendwie so ist die Schweiz eigentlich schon an der WM, oder?
Sehr gut gesagt. Ich hätte sogar vom kleinen Zehen geredet, nicht vom grossen Zehen. Also ich meine, wenn jetzt in Kosovo 6-0 verlierst, dann als Schweiz, dann kannst du den Betrieb einstellen, kannst die Nationalmannschaft auflösen. Also das ist 99% klar.
Genau, es ist so, die Schweiz liegt 3 Punkte vorne bei noch einem Spiel. Kosovo könnte aufschließen mit einem Sieg, hat aber das deutlich schlechtere Torverhältnis und müsste tatsächlich 6-0 oder höher gewinnen. Seht ihr irgendeine Art, irgendeine Alternative, irgendein Paralleluniversum, in dem sich das Team am Dienstag irgendwie aus der Ruhe bringen lässt. Also ich meine, man kann damit rechnen, dass in Pristina relativ viel los sein wird, dass sie noch an ihre Chance glauben, so klein sie auch ist. Aber habt ihr das Gefühl, so gefestigt, wie die Schweiz aufgetreten ist, dass da nochmal so ein bisschen sowas wie Nervosität aufkommt oder ausgeschlossen?
Nein, wird nicht passieren. Sie haben ja das Spiel haben sie ja schon mal gehabt, dort unten. Dort haben sie sich schwer da beim 2-2 im Anlauf auf die WM in Deutschland. Ja, ich habe das gerade vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass die Schweiz dort unten anfängt zu bibbern. Ich meine, es sind ja gar nicht mehr so wahnsinnig viele dabei, wo jetzt so etwas Spezielles könnte sein für einen Match in der zweiten oder ersten Heim oder wie viel dann auch immer. Eben der Schaka hat das schon erlebt. Nachher haben wir wirklich nicht mehr wahnsinnig viele Spieler mit Balkanbezug. Also da sehe ich 0,0 Gefahr für die Mannschaft.
Dominik Muradjakin hat es gestern nach dem Spiel auch gesagt. Irgendwie. Er hat dann gesagt, ja, die Diskussion ist dann auch mal zu Ende diskutiert. Andy Zekiri, Granit Xhaka wissen beide, wie das ist. Eben, also da wird kaum noch irgendwie die große Nervosität oder das große Reißen im Herz sein, wenn die in Pristina auflaufen, oder?
Nein, das kann man nicht vorstellen. Vor allem nicht bei dieser Ausgangslage. Es wäre eine andere Frage gewesen, hätte jetzt die Schweiz gestern zum Beispiel nur unentschieden gespielt und sie hätte nicht dürfen verlieren in Pristina. Dann wäre ich schon noch gespannt gewesen auf den Auftritt, aber insofern hat der Match ja völlig eine Brisanz verloren.
Also wenn das passieren sollte, was wir, glaube ich, alle als sehr, sehr unrealistisch bezeichnen, wo wird es in deiner Liste der größten Fußballwunder hinkommen? Wäre das ganz oben?
Wenn jetzt die Schweiz wird 6-0 verlieren.
Ja, wenn die jetzt tatsächlich in Pristina am Dienstag 6-0 oder höher verlieren.
Ja, also das hat also Ausmaß von Nordkorea gegen Italien oder WM 1966 für die Älteren. Also das gibt gar kein Wort für so etwas eigentlich. Aber ich sage nochmal, dann musst du die Nazi auflösen und das wäre die schlimmste Blamage, die es in jeder Geschichte von einer Nationalmannschaft gegeben hat. Sage ich jetzt sogar.
Was würdest du eigentlich bei Schweiz an die oberste Stelle setzen bis jetzt? Meine, du bist ja dann bei Aserbaidschan, bei dieser legendären Niederlage dabei gewesen. Wo würdest du das einordnen?
Schweiz-Luxemburg 1-2, das erste Qualifikationsspiel unter dem Otmar Hitzfeld für die WM 2010. Aber es dünkt mir jetzt ein bisschen den falschen Ansatz, schon zu suchen, was wäre, wenn. Also ich denke, man müsste eher ein bisschen darüber reden, wieso haben sie gestern 4-1 gewonnen.
Ich würde auch sagen, wir bleiben doch mal positiv. Aber bevor wir über das Spiel gestern Abend reden, würde ich in dem Sinn positiv bleiben, dass man ja eigentlich, man kann das WM-Ticket im Grunde buchen, man kann schon mal nach Unterkünften suchen, gucken, was am meisten Sinn macht. Und Dominik, das ist jetzt zu 99,9% die sechste WM für die Schweiz in Folge. Wir haben das in der letzten Woche vor ein paar Tagen Benny Huckel auch gesagt und ihn gefragt, ob er das möglich gehalten hätte 2005, vor 20 Jahren, heute auf den Tag genau vor 20 Jahren, als die Schweiz sich in der Türkei für die WM 2006 in Deutschland qualifiziert hat. Und er hat uns gesagt, er hätte es nicht für möglich gehalten, dass die Schweiz diese Konstanz hinkriegt. Wie ist es zu bewerten, deiner Meinung nach, dass man jetzt wirklich 6-mal in Folge zu einer WM-Endrunde fährt?
Ja, ich glaube, es hat ja dann niemand für möglich gehalten. Nicht mal der grösste Optimist. Und dementsprechend ist das eine grossartige Leistung. Ich meine, das gelingt den wenigsten Nationen. Wir haben ja die mal ein bisschen vorgesucht, die so oft in Folge sich für die WM qualifiziert haben. Da landet man wirklich bei den grössten Nationen, die es im Fußball gibt. Und dann gibt es noch so 2-3 Länder, die vielleicht so ein bisschen ähnliche Kategorien sind wie die Schweiz, aber die vielleicht oft auch ein bisschen einfachere Qualifikation haben. Ich denke da zum Beispiel an Mexiko. Aber dementsprechend ist das schon eine Riesenleistung. Und du hast ja die Niederlage gegen Luxemburg angesprochen, Thomas, 2008. Und seitdem hat mir WM-Quali, es sind jetzt, glaube ich, mittlerweile 43 Spiele, und man hat nur ein Match verloren in WM-Quali. Man muss sich das mal vorstellen. Das war in Portugal gegen den damaligen Europameister.
Thomas, ist schon beachtlich, oder wenn man guckt, dass so Nationen wie Italien an erster Stelle, aber auch Belgien so vergleichbar von der Größe her, dass die es alle nicht geschafft haben, so eine Serie hinzulegen, die in Anführungszeichen kleine Schweiz aber schon.
Ja, das ist wirklich so sehr bemerkenswert und sehr respektabel. Also ein grosses Kompliment eigentlich allen die da beteiligt sind. Man kann natürlich jetzt wieder darüber reden, wie gut das zum Teil Gegner gewesen sind. Aber es ist ja nicht so, dass andere Nationen leichtere Gruppen gehabt hätten als die Schweiz. Ich meine, wenn ich jetzt nur mal denke, wie die Deutschen sich da abmühen.
Das war so klar, dass das jetzt kommt.
Nein, es ist ja das Paradebeispiel.
Ja, es ist tatsächlich das Paradebeispiel, ja.
Ich meine, die Biberen ja schon von Luxemburg. So weit ist die deutsche Nationalmannschaft. Und wenn die Schweiz so schlecht würde spielen wie die Deutschen, also ich weiss nicht, wie wir dann würden kritisieren. Klar, die Deutschen werden auch ziemlich hart angefasst, das ist ja logisch. Die werden ja auch Weltmeister werden. Aber die Schweiz ist jetzt da souverän, recht souverän, sage ich jetzt einmal, durch die Qualifikation durchgegangen. Und das braucht auch immer zuerst, das musst du zuerst immer einmal machen. Die hat jetzt 3 Heimspiele gehabt und 3x 4 Goal geschossen. 4-0 Kosovo, 4-0 Slowenien, 4-1 Schweden. Auch das ist eine Leistung, oder? Natürlich, man kann am gestrigen Auftritt gegen Schweden das eine oder andere durchaus kritisieren. Am Schluss steht es 4-1 und am Schluss steht die 6. WM-Teilnahme.
Ja, das ist ja noch ein guter Punkt, oder? Ich weiss noch, bei der Auslosung, oder? Da hat man eigentlich gesagt, wegen einer leichten Gruppe und so, da hat man eigentlich gesagt, dass die Schweiz aus jedem Topf den schwerstmöglichen Gegner hat bekommen. Und klar ist jetzt vielleicht die Gruppe nicht ganz so schwer gewesen, wie man sich das vorgestellt hat. Also man ist ja da beim ärgsten Gegner, ist man da vor allem auf Schweden gekommen, der ja halt wirklich einen miserablen Herbst erlebt und jetzt sogar im ersten Match mit dem neuen Trainer, Graham Potter, verloren hat. Aber dennoch, also ich glaube auch, also, es ist durchaus eine diffizile Aufgabe gewesen, die die Schweiz hatte und dementsprechend hat sie so mit Bravour gemeistert.
Ich will sofort auf das 4-1 von gestern kommen, aber Thomas, eine Frage noch zu dem Weg, zu den 6 WM-Teilnahmen. Du hast den Weg ja recht nah mitverfolgt. Gibt es irgendeinen Grund, warum die Schweiz so eine Konstanz hingelegt hat? Ist es einfach Glück, dass man so viele gute Spieler herausgebracht hat? Ist es auch irgendwelche Entscheidungen des Verbands, die damals getroffen sind, dass man eben in der Ausbildung so viel richtig gemacht hat? Oder kommt irgendwie alles zusammen, dass man wirklich so eine Konstanz hingelegt hat?
Da kommt natürlich sehr viel zusammen. Das ist ja das, was der Alex Frey gerne immer sagt, oder? Dass sie früher, haben sie auch profitiert von einer Generation wie Chapuisat, Alain Sutter, Sforza und so weiter, wo eine Basis angefangen hat zu legen. Nachher kommt die Ausbildungsarbeit vom Verband dazu, wo professionalisiert worden ist. Dann kommt der Einfluss dazu von einer Secondo-Generation, vielleicht sogar schon inzwischen schon Terzo-Generation, wo halt eine andere Mentalität noch reingebracht hat, oder? Gerade so das selbstbewusste Unerschrocken reingebracht hat, oder? Ich erinnere mich früher noch an einen Ricardo Cabanas oder eben auch einen Giri Sforza noch ein früher. Jetzt hast du natürlich, nachher sind die Spieler gekommen vom Balkan, der Berami, der Xhaka, der Shaqiri, wo da halt irgendetwas eingebracht haben, wo die Schweiz extrem davon profitiert. Und dann hast du halt wirklich auch ein, zwei Ausnahmespieler immer gehabt. Jetzt in den letzten Jahren. Ich meine, das fährt im Goal an. Mit dem Jan Sommer. Nachher hast du halt dann so Spieler eben gehabt, wie einen Berami, wo eine Mannschaft hat können antreiben. Dann hast du so Grosstalent gehabt, wie Xhaka und Shaqiri, die dann zu absoluten Leader geworden sind. Also, da passt schon sehr viel zusammen. Also, das ist ein, ob es ein Glücksfall ist, das werden wir dann mal in 5 Jahren wissen, wenn dann der Xhaka nicht mehr spielt, wo doch sehr zentral ist für die Mannschaft. Aber das sind sehr viele Sachen, sind sehr richtig und gut gemacht worden.
Tilman, wir haben die Frage unter der Woche an Benny Huckel noch gestellt und er hat noch etwas Spannendes gesagt, wenn ich angefangen habe. Und zwar, dass halt irgendwie die Schweiz auch sehr gute Voraussetzungen hat, um eben Talent zu produzieren. So hat er es genannt.
Ja, das war wirklich ein sehr guter Punkt, an den ich so auch nicht gedacht hätte. Aber ja, erzähl nochmal, was er uns gesagt hat.
Er hat wie gesagt, dass halt die Schweiz den Vorteil hat, dass es ein kleines Land ist, aber ja, mittlerweile doch halt 9 Millionen Einwohner, also rein gemessen Bevölkerungszahl gar nicht mehr so klein, aber flächenmässig halt dennoch klein. Und das erlaubt es halt schon auf Stufe U14. Ich glaube, man kann sogar noch fast ein bisschen tiefer gehen. Ich meine, unter der Woche ist Zukunftstag gewesen, und da habe ich ein Kind mitgenommen, das bei IB in U12 spielt, wenn ich mich nicht täusche. Und er hat dem auch schon erzählt, wie sie gegen Basel, Luzern und so spielen. Oder? Und das ist in der Schweiz möglich, weil die Anfahrtswege kurz sind. Ich meine, St. Gallen, Genf sind 4 Stunden. Klar, das ist weit, aber das kann man mit dem Auto einen Tag machen oder mit einem Bössli. Und das ist natürlich ein Vorteil gegenüber grossen Ländern wie Deutschland. Er hat dann gesagt, Bernie Huckel, dass man eben auf Stufe U14 zum Beispiel kann man keine deutsche Meisterschaft austragen. Da kannst du nicht die besten deutschen Mannschaften gegeneinander spielen. Und das hat noch spannend gefunden.
Thomas, Murat Yakin ist gestern in der Pressekonferenz die relativ gemeine Frage gestellt worden, ob das eigentlich das beste Team ist, was er je trainiert hat. Und er kann ja da schlecht sagen, ja, logisch, weil die anderen vorher waren halt schon nicht so gut und es waren da schon ein paar Pfeifen dabei. Aber kann man das sagen, wo würdest du die Mannschaft, die man jetzt hat, eben mit den Anführern Chaka, Rodriguez, den jungen Talenten, wo würdest du die ungefähr einordnen, was so das Ranking der All-Time-Schweizer Teams angeht?
Gibt dir jetzt eine Antwort, die ich vielleicht nicht freut. Ich würde es nicht machen, weil ich würde sagen, jede Mannschaft ist zu ihrer Zeit möglicherweise die beste dann gewesen. Also du kannst sagen, die vom 94, das ist die beste gewesen, die wir je gehabt haben. Und nachher kommt dann vielleicht eine, wo du das Gefühl hast, die schüttelt jetzt aber noch ein bisschen besser. Das ist jetzt die vom 2021, wo der Viertelfinale erreicht hat an der EM. Gegen Frankreich ist jetzt die schlechter als die Mannschaft jetzt. Ach, ich finde vor allem den Vergleich auch noch relativ schwierig, weil es jetzt mal eine Qualifikation war. Man könnte die Frage können wir vielleicht wieder stellen, wenn die Schweiz oder WM nächstes Jahr im Viertelfinale ist.
Das finde ich noch spannend oder ein wichtiger Punkt oder ein wichtiger Zusatz, weil genau so ist es. Also die Mannschaft hat sich jetzt für die WM qualifiziert und das ist wirklich ein beachtlicher Erfolg, vor allem auch die Art und Weise, muss man ja sagen. Also oft hat sich ja die Schweiz der Qualifikation gemüht, das Mal ist jetzt wirklich ganz anders gewesen. Aber schlussendlich muss sich ja die Mannschaft dann wirklich im grossen Turnier können beweisen, dass man sie dann wirklich so mit diesen Vorgänger-Equipen kann vergleichen. Also das denke ich mir jetzt schon noch ein bisschen allzu früh.
Ihr habt beide den Fußballer- und Funktionärtest mit Bravour bestanden. Beide die richtige Antwort gegeben.
Aber was mich wirklich jetzt noch so ein bisschen erstaunlich dünkt, ist ja, dass man jetzt so bei dieser Mannschaft plötzlich wieder eine Perspektive sieht oder eine Zukunft, oder? Also, es ist ja noch nicht so lange her. Da hat man vor allem über die Rücktritte geredet, oder? Vom Shaqiri, vom Sommer, vom Schär nach der EM 2024, oder? Man hat sich irgendwie so ein bisschen mehr nur noch das Ablaufdatum vorgestellt von diesem Schweizer Erfolg. Also das ist halt irgendwie jetzt einmal, ja, die goldene Generation ist ein zu grosses Wort, aber dass halt viele Spieler älter werden und man hat sich so ein bisschen gefragt, wer nachrückt. Und dementsprechend ist ja schon in den letzten Monaten einiges gegangen. Also plötzlich sieht man auch bei dieser Mannschaft wieder eine Perspektive, oder? Das fährt bei einem Mann Sambia, wo zwar bis jetzt ein Joker nur ist, aber die Rolle so erfrischend und so gut erfüllt, dass man sich irgendwie nicht mehr aus dieser Mannschaft wegdenken kann. Es geht mit einem Ndoye weiter, der immer besser wird, der ein absoluter Leistungsträger ist, der immer noch erst 25 geworden ist. Oder? Und ich meine, es gibt andere Spieler, die jetzt die WM-Qualifikation verpasst haben. Jetzt Eki Amdouni, der ja eigentlich lange so ein bisschen der treffsicherste Schweizer Stürmer war, der immer noch erst 24 ist. Ein Yashari, der in Nazi noch überhaupt keine grossen Schritte gemacht hat, aber trotzdem 23 ist und bei Milan spielt. Also plötzlich, denke ich, sieht man da wieder eine neue Generation nachrücken, die halt doch Hoffnung gibt für die Zukunft.
Komm, lass uns auf das 4:1 von gestern von der Schweiz gegen Schweden sprechen.
Die Schweden haben das heute sehr clever gemacht. Sie sind nicht einfach hinten reingestanden und gerade relativ früh in Führung gegangen, das wo sicher, wo wir ja, immer den Drang haben, das Goal zu schiessen, aber nachher sind wir ein bisschen zu fahrlässig gewesen. Also technisch individuelle Fehler, die wir nicht gepasst haben. Und, aber nach einer zweiten Halbzeit, muss ich sagen, haben wir souverän gespielt, nicht mehr gross zugelassen.
Das war Nationaltrainer Murat Yakin mit seiner Zusammenfassung des 4:1. Und er sagt, es ist am Ende, sieht es sehr, sehr souverän aus. 4:1 gegen Schweden, kein Problem. Aber Dominik, das Ergebnis täuscht ein bisschen, wenn man das Spiel betrachtet, oder?
Ja, definitiv. Also es war ja wirklich relativ lang auch ein Knurz gewesen. Also die Schweiz hat ja gut angefangen, geht dann eben durch eine Embolo in Führung. Es ist wirklich ein schönes, rausgespieltes
Goal. Und zu dem Zeitpunkt völlig verdient, oder?
Genau. Und am Ende so rund um die 25. Minute rum, hat man angefangen abbauen. Die Schweden sind besser ins Spiel gekommen. Die Schweden gleichen näher aus mit dem ersten Schuss auf das Goal. Das passieren gerade mehrere Abwehrfehler. Also es fängt beim Wittmer an, wo seine Tempodefizite gegen Lang gehen, ganz deutlich werden. Der Rodriguez, der in der Mitte nicht kann klären kann mit dem Kopf, und dann eigentlich auch beim Kobel, beim Goalie, wo ja den Schuss nicht abwehren kann. Ich glaube, der wäre nicht unhaltbar gewesen. Und da hat man auch schon gemerkt, also das Goal, das hat Spuren hinterlassen bei den Schweizer. Und ich meine, die Schweden haben vor, gerade in der 45. Minute, haben sie relativ gute Chancen. Das wäre das 2-1 gewesen. Und da wäre ich gespannt drauf gewesen auf die Schweizer Reaktion in der zweiten Halbzeit. Und so ist es eigentlich noch ein bisschen weitergegangen. Und dann kommt halt der Penalty, wo wieder der Xhaka, wie schon in Schweden, souverän verwandelt. Und ab da ist eigentlich auch wieder das Spiel an sich gerissen und eigentlich souverän gewonnen.
Thomas, das war dann schon eine starke Reaktion in der zweiten Hälfte. Also man hat sich wirklich irgendwie ein bisschen Gedanken machen können zum Ende der ersten Halbzeit. Schweden ist deutlich besser geworden, aber dann die Schweiz wieder deutlich souveräner nach der Pause.
Ja, ich meine, dass die zweite Chance, die die Schweden haben, hat ja der Xhaka mit einem monumentalen Fehlpass eingeleitet, muss man sagen, also angeschenkt. Wär interessant gewesen, zu schauen, was passiert wäre, wenn sie in Rückstand geraten wären. Beim Goal kannst du auch noch den Ebischer nennen, der den Rückraum nicht absichert, oder dass der dort aus dieser Position allein so zum Schiessen kommt. Also gut, ist einfach sehr vieles falsch gelaufen dort. Was man natürlich schon muss sagen, Wenn du die Goalie anschaust, wenn du jetzt mal aus schwedischer Sicht anschaust.
Also da guckst du aus schwedischer Sicht guckst du am liebsten gar nicht mehr hin.
Nein, da rührst du den Fernseher zum Fenster aus, muss ja. Ich sagen. Ich habe nach dem Match noch am Mats Gren ein WhatsApp geschrieben, ob man eigentlich als alter Verteidiger, ich meine, für die Jüngeren, das ist möglicherweise der beste Verteidiger, einer der besten Verteidiger, der jeder Schweiz gespielt hat, über ihn eigentlich als ehemaliger Verteidiger die Haare ausgefallen sind, wenn er seine Landsleute anschaue, und er hat sich grauenhaft aufgeregt. Achtung, über das Hinten-Rausspielen. Oder? alle haben immer das Gefühl, sie müssen Hinten-Rausspielen, ob sie es jetzt können oder nicht. Und wenn du die Goal anschaust, das 2-1 leitet der andere mit einem unfassbaren Fehlpass ein. Ob dann das Penalty ist, da können wir auch noch mal drüber diskutieren. Ein 3-1, wo der Ende uns dürfte den Goalie durchaus heben. Und beim 4-1 von Manzambi, wie der Verteidiger mit der Nummer 2 und Manzambi den Weg frei macht, muss man also auch zuerst mal schaffen. Also das wäre jetzt ein Lehrvideo, wie man nicht verteidigt in so einer Situation. Aber gut, die Schweizer haben die 3 Fehler ausgenutzt, ineffizient an den Tag gelegt, wo sie früher nicht jeden Tag gehabt hat. Alles gut.
Es ist so, Thomas, aber gerade auch, wie sie die Goal machen, also gerade das 3-1 und 4-1 vom Ndoye und vom Manzambi, ist natürlich auch grosse Klasse, oder? Und mit der Qualität im 1 gegen 1, wo ja, sagen wir es mal so, nicht so viele Spieler in den letzten Jahren hatten, oder? Mit einem Schweizer Pass.
Ja, aber nochmal, klar macht es der Ndoye gut, aber der Goalie muss den Böle heben und dann kann der Ndoye noch alles gut gemacht haben bis dahin. Der Manzambi nochmal, schau das nochmal an, wie der Verteidiger sich anstellt. Der macht alles grundfalsch. Klar, nachher haben sie die Effizienz, alles, ich sage euch, alles gut.
Was man schon auch sagen muss, also du hast angesprochen, Thomas, der Fehlpass von Granit Xhaka, wirklich monumental. Dominik und ich haben im Stadion gesessen und beide gesagt, also wahrscheinlich gab es überhaupt noch nie, dass er so einen Fehlpass spielt, wirklich mit Ansage dem Gegner in die Füße. Aber wie er dann den Elfmeter macht, also er weiß natürlich, es geht jetzt irgendwie drum, es geht ums WM-Ticket, es geht drum, den ganzen Druck aus dem Spiel am Dienstag rauszunehmen. Dann sind noch die ganzen im Stadion, also alles, was da auf ihm lastet. Und man hat wirklich einmal mehr das Gefühl, also gerade dann gefällt es ihm eigentlich am meisten, wenn er da stehen kann und sagen kann, ja gut, ich bin halt Granit Xhaka, ich mache den jetzt einfach rein. Also das ist schon beachtlich irgendwie, wie er mit so Situationen umgeht.
Er hat ja an der EM 2016 den Penalty-Schüsse gegen Polen als einziger Spieler nicht getroffen, oder? Und ich weiss, eine englische Zeitung, Times oder wer hat dann geschrieben, komm Schakka, sein Böhlen sei jetzt unterwegs Richtung Normandie. Oder, und der Match war aber in Saint-Étienne, also ein paar Kilometer von der Normandie weg. Nachher hat er sich ja an der EM21 elegant davor gedrückt, zum Penaltyschiessen anzutreten, hat zwar die grosse Rede gehalten, er und nicht der Trainer, der Petkovic, aber geschossen hat er dann nicht. Also das hat dann schon, der Sepp-Fehlschuss, sage ich, hat dann schon ein bisschen nachgewirkt bei ihnen, bis er dann wieder mal richtig sicher war. Und jetzt finde ich die zwei Penalty in Schweden und gestern Abend, das ist... Doch, das ist sehr souverän gewesen. Also, du hast gemerkt, da ist nicht ein Hauch von Zweifel bei ihm, wo er angelaufen, wo er den Böllen schon nimmt und wie er anläuft. Also, ja.
Und Dominik, das zeigt, er will an die WM, obwohl er gesagt hat gestern im Interview oder zumindest angedeutet hat, ja, vielleicht ist es ja gar nicht die letzte, aber es ist so der Fokus, den er eigentlich die ganze Quali schon hat, irgendwie in einer Szene nochmal dargestellt.
Ja, und es zeigt halt auch, ja, mit welchem Selbstbewusstsein das er aktuell auftritt und welcher Form, oder? Also aktuell, ich meine, das ist einer von den besten Chakas, was sie all in diesen Jahren gegeben, ziemlich sicher. Und das heisst ja, bei einem Spieler von seiner Qualität heisst das etwas. Aber ja, ich meine, dann im Sommer,
vergiss den Chaka von der Saison 22, nein, 23, 24 nicht.
Ja, nein, darum 22, habe ich ja gesagt.
23-23.
Ja, dort die meiste Saison von 23-24 von Leverkusen. Darum habe ich auch gesagt, einer von den Besten. Ich meine, dann in seiner letzten Zeit bei Arsenal war ja auch sehr, sehr gut gewesen. Er hat ja auch wirklich dominante Phase immer wieder gehabt im Nationalteam. Aber ich meine, ich weiss noch, in diesem Sommer, oder, dann in dieser Länderspielreise in den USA, ja, wo er irgendwie hat man gemerkt, er sucht den Abgang aus Leverkusen, hat aber noch nicht ganz so gewusst, wo es hergeht. Eben, er hat auch so ein bisschen alarmierende Worte gewählt in Sachen Nationalteam, hat ja von dieser grössten Herausforderung geredet, seit er dabei ist, seit 2011. Und ja, wenn man jetzt so ein bisschen schaut, was seitdem ist gegangen, bei ihm, aber bei Nazis, ist das ja schon erstaunlich. Also er hat ja eben den Wechsel zu Sunderland gemacht, spielt dort wirklich, hat dort überragende Rolle bei dieser Überraschungsmannschaft in Premier League, oder? Wo ja wirklich jetzt gerade so ein bisschen die beste Liga der Welt aufmischt. Und er ist dort die zentrale Form, also hier und da wird er als der beste Transfer von diesem Sommer bezeichnet. Ich meine, wir reden hier von einer Liga, wo Clubs 3,5 Milliarden für neue Spieler haben ausgegeben und er wird dort rausgehoben, oder? Und das sagt schon einiges aus. Und ja, die Form, die nimmt er mit in die Nazi. Ich meine, der letzte Herbst, also vor einem Jahr dort beim Abstieg in der Nations League, da hat er ja auch nicht, immer gut ausgesehen. Da enttäuschende Matchen gehabt. Aber ich meine, was er jetzt in diesen 5 Spielen in dieser WM-Qualifikation zeigt, das ist schon beachtlich und ist eben Ausdruck von dieser Form.
Wobei er gestern die erste Halbzeit nicht speziell auffallend war. Ich meine, er war relativ drüben recht zugestellt für ihn.
Eben, man muss schon sagen, Schweden hat natürlich auch alles da gut verrammelt, da wo Granit Xhaka normalerweise agiert.
Genau, aber was ihn auszeichnet ist, er lässt sich von dem ja nicht einschüchtern oder runterkriegen, sondern er ist dann einfach da, wenn es ihn wirklich braucht. Oder?
Und der, ja.
Oder? Und Entschuldigung, und auch der Fehler, den er gemacht hat, das ist jetzt nicht etwas, das er zu der Bahn auswerfen würde. Oder? Andere würden vielleicht anfangen zu zittern, aber er spielt dann halt einfach genau gleich weiter.
Ja, er hat ja gleich eine unheimliche Präsenz. Also gestern in der ersten Halbzeit, oder, man hat trotzdem das Gefühl gehabt, eigentlich jeder einzelne Angriff läuft über ihn. Und es hat dann noch so eine schöne Szene gegeben in einer Kontersituation, wo eigentlich der Rieder den Ball hat. Oder? Und dann kommt plötzlich der Xhaka von hinten, nimmt eigentlich seinem eigenen Mitspieler den Ball weg. Und das war für mich auch so ein bisschen symbolisch gewesen. Also irgendwie der Rieder, der überhaupt nicht zur Geltung ist gekommen, der irgendwie fast keine Luft hat bekommen im Mittelfeld zum Atmen, neben dem Xhaka, der so viel an sich reisst. Oder? Und selbst in dieser ersten Halbzeit, die sicherlich nicht eine von seinen Besten war, wird das halt so augenfällig.
Und was man nach dem Spiel auch gesehen hat, in Interviews, in der Mixed Zone, er nimmt jetzt irgendwie so das Narrativ, er erzählt jetzt die Geschichte dieser Mannschaft. Oder man merkt wirklich, also man kann nicht genau beziffern, wie groß sein Einfluss ist, aber ich habe das Gefühl, der muss riesig sein, auch innerhalb der Mannschaft, dass man jetzt plötzlich weniger Gegentore kassiert, fokussierter ist. Er ist so wirklich der die Geschichte von dem Team erzählt, oder Thomas?
Völlig richtig, ja, das spürst du halt einfach auch. Und ja, das ist schon immer gewesen bei ihm. Er gefällt sich halt einfach auch, oder er gefällt sich nicht drin, sondern ist falsch gesagt, sondern ihm gefällt die Rolle, eine Verantwortung kann übernehmen kann. Ich meine, mit 19 ist er schon, mit 18 ist er unerschrocken gewesen, oder? Und er hat wirklich einfach das geniesst, er, oder? Und an dem wächst er. Und wenn, was der Dominik vorher gesagt hat, wegen seinem Einfluss in Sunderland, das wirkt sich dann natürlich auch wieder aus auf die Rollen in der Nationalmannschaft, oder? Das, was er dort leistet, das bestätigt ihn natürlich noch einmal mehr, dass er, was er macht, das Richtige ist für eine Mannschaft. Ich denke, wenn wir jetzt wieder im Absoluten wollen, einmal ein bisschen rumguseln, ja, so einen einflussreichen Spieler hat es in der Geschichte der Nationalmannschaft noch nie gegeben.
Aber nicht nur Granit Xhaka hat gestern überzeugt, sondern auch noch andere Spieler.
Ich wollte ehrlich zeigen, ich wollte unbedingt ein Tor machen, hier zu Hause in meiner Stadt. Jetzt, ja, heute, ich weiß nicht, wie kann ich schlafen.
Das war Jean Mansambi nach dem Sieg, nach seinem Tor im Heimstadion in Genf mit großer Freude. Und wieder mal kommt er rein, überzeugt. Und also ich will jetzt gar nicht allzu groß nur auf das Spiel von gestern reden, aber es ist dann gestern im Anschluss an das Spiel, Dominik, die Frage immer wieder gestellt worden, vor allem in Bezug auf ihn. Ist der eigentlich noch ein Joker? Muss der Joker bleiben, wenn er so überzeugt? Drängt er sich nicht langsam auch für die Startelf auf? Hast du das Gefühl, im Spiel in Pristina am Dienstag, es geht noch um so viel, wobei die Ausgangslage eigentlich klar ist, aber hast du das Gefühl, dass Murat Yakin irgendwas verändert an seiner Startelf und zum Beispiel Mansambi reinnimmt, oder hast du das Gefühl, er bleibt bei den sicheren Werten, die er bis jetzt hatte in den letzten Spielen?
Ja, also die Frage ist ja gestern im Yakin auch noch gestellt worden, Pressekonferenz, und er hat dort auch so ein bisschen auf die Bremse in Sachen Mansambi. Also er hat davon geredet, dass er halt noch so sehr jung ist, dass er kaum Länderspiele hatte und dass er sich halt den Platz in der Startaufstellung auch noch verdienen muss. Er ist ja schon ein grosser Fan von ihm, aber es hat schon so ein bisschen mehr oder weniger getönt, wie er da jetzt nicht das Experiment eingehen und nicht die Startaufstellung einstellen will. Wobei eben Experiment ist eigentlich das Falsche. Wort, weil jedes Mal, wenn er reinkommt, funktioniert so.
Also es wäre sehr, sehr wirklich mal spannend und interessant zu sehen, den Mansambi von Anfang an, wenn ich jetzt gerade wieder den Riedel schaue, gestern, der völlig versoffen ist, also 0,0 spürbar, oder zumindest am Fernsehen. Vielleicht ist das im Stadion ein bisschen anders gewesen. Aber dort einmal ein belebendes Element könnte durchaus attraktiv sein.
Du könntest eine Stelle vom Rieder haben, da bin ich mit der Einigung. Du könntest aber eigentlich auch eine Stelle vom Vargas haben.
Das wäre der zweite, genau.
Und das sind so irgendwie, mit gerade in der Offensive, sind das so ein bisschen die zwei Positionen, wo man aktuell irgendwie schon noch ein bisschen Steigerungspotenzial sieht. Oder ich meine, eben, Ndoye hat jetzt die Extraklasse am Flügel, aber mir denke, gerade beim Vargas, der kommt schon immer wieder ab und zu an seine Grenzen. Er ist natürlich ein sehr zuverlässiger Spieler. Yakin erwähnt ja immer, was er leistet, die Defensive. Er hat auch gestern so Szenen drinnen gehabt, der Vargas. Und das Gleiche ist eigentlich, kann man auch bei den Vorzügen vom Rieder sagen, dass er halt auch gegen Ball ein sehr wertvoller Spieler ist. Aber ich glaube, gerade im Vergleich zu beiden, ja, hat er halt schon noch so ein bisschen das gewisse Etwas, oder wie man es nennen will, der Mansambi. Und ich glaube, ja, ich meine, er hat sich jetzt in der Bundesliga etabliert bei Freiburg. Und wenn er den Weg weitergeht, dann ist er einfach früher oder ja, ziemlich klein, ist er einfach eigentlich schon zu gut für die Joker.
Ja, aber vermutlich jetzt gerade morgen in dem Spiel, wo es eben noch um den letzten Schritt dann geht, wird ja kaum was geändert werden, oder Thomas? Also vermutlich wird Murat Yakin ja wieder auf die bewährte Startaufstellung setzen und dann gucken, wie sich das Spiel entwickelt.
Da bin ich absolut sicher, dass das so wird sein, weil es gibt ja aus seiner Sicht ja nicht viel Gründe zum Ändern. Ich meine, du könntest ja dann auch vielleicht über den Silvan Widmer reden, wenn du anfängst, Veränderungen suchen, oder? Aber ich denke, er hat jetzt deine Mannschaft gefunden, wo durch die ganze Qualifikation durchgegangen ist, und er ändert ja nur Not, hat jetzt ja nur notgedrungen geändert, weil der Remo Freuler ausgefallen ist, sonst wäre dort auch wieder die gleiche Position gleich besetzt als Ari 11. Und darum wird er auch am Dienstag in Pristina nichts ändern. Also es würde mich sehr überraschen.
Lass uns doch noch kurz bei der Position bleiben. Remo Freuler, ein schwerer Ausfall, ist vielleicht nicht immer so spürbar wie ein Granit Xhaka oder andere Spieler, aber natürlich extrem beständig, extrem verlässlich. Jetzt hat Murat Yakin sich gestern für Michel Ebischer entschieden. Dominik, was ist dein Eindruck? Wie hat er die Aufgabe gemacht? Wie hat er Remo Freuler ersetzt?
Ja, also solid, oder? Also schlussendlich.
Aber solid ist ja genau das Wort, was man auch bei Remo Freuler immer sagt. In dem Fall hat er ihn perfekt ersetzt.
Perfekt würde ich jetzt nicht gerade sagen. Ich finde, es ist so. Ich meine, der Freuler ist ja so ein Spieler, wo man sich dann irgendwie nach dem Match oft so ein bisschen schwer tut, bei den Noten, die wir ja alles geben, ein paar Sätze dazu zu schreiben, weil eben sein Wert eigentlich in dem liegt, wo man nicht auf den ersten Blick sieht. Aber ich finde schon jetzt so, in diesen Qualifikationsspielen, der Herbst, ist oft der gleiche andere Freuler gewesen. Also einer, der sich immer wieder auch hat in die Angriffe eingeschaltet, einer, der auch am Ende von diesen Spielzügen immer wieder ist gestanden und wo man dementsprechend auch gut hat können bewerten. Und ich glaube, der Ebischer ist insofern eher, hat Freuler erinnert, ein Freuler, wo man schon oft auch so ein bisschen sieht, wo man halt auf den Wert nicht auf den ersten Blick sieht, ja.
In einer ganz anderen Rolle ist natürlich Brel Embolo, der gestern dann auch das erste Tor schießt, das wichtige Tor schießt. Er steht jetzt bei 22 Länderspieltoren, hat Stefan Chapuisat überholt. Und bei dem auch, der hat Dominik 7 Tore das Jahr gespielt, ist mit Abstand der beste Stürmer der Schweiz, am besten in Form. Und das ist schon beachtlich, weil man ihm das ja vor einem Jahr, vor mehreren Monaten irgendwie nicht so zugetraut hätte, irgendwie auch so die Konstanz in seine Leistung zu bringen. Und genau das zeigt er jetzt im Moment.
Ja, also ich finde jetzt auch wirklich, ist eine beachtliche WM-Qualifikation gewesen von ihm. Ich meine, man vergisst es jetzt fast ein bisschen, aber er ist eigentlich Anfang September, sie hingen seinem Namen eigentlich das eine oder andere Fragezeichen gestellt, oder da war einerseits eben die Geschichte aus dem Privatleben gewesen, mit dem Gerichtstermin noch in Basel. Andererseits hat er im Sommer ja nicht mehr gespielt in Monaco. Er hat in dem letzten Moment ist noch nach Rennes gewechselt. Auch das war eine Ungewissheit gewesen. Und auch das hat man überhaupt nicht seine Leistungen angemerkt. Und ich meine, er war jetzt zuletzt mit einer Konstanz unterwegs gewesen, wo ihm ja immer in seiner Karriere bis jetzt ist abgegangen. Eben, du hast gesagt, 7 Goal in diesem Länderspieljahr, jetzt 4 Goal in 5 WM-Qualifikationsspielen. Und aktuell ist er der Mittelstürmer, den die Schweiz so lange vermisst hat.
Und Thomas, neben der Konstanz auch eine Reife, die man bei Brel Embolo sieht. Also er hat sich irgendwie nicht aus der Ruhe bringen lassen von all dem, was neben dem Platz passiert ist. Und irgendwie auch wirklich extrem reife Auftritt. Und auch wenn man ihn jetzt nach den Spielen hört, es scheint irgendwie ein anderer Brel Embolo. Logischerweise ist er älter geworden, aber es wirkt irgendwie deutlich ruhiger, überlegter und halt reifer.
Ja, ich hoffe für ihn, dass er ein bisschen reifer geworden ist, dass er da aus denen, nennen wir es mal Jugendsünden, ein bisschen etwas gelernt hat und vielleicht auch mal sich die eine oder andere Frage gestellt hat zu seinem direkten Umfeld. Aber das war das mal ein Rat von Murat Yakin an Embolo. Ich würde mir das ja nicht anmassen, weil ich sein Umfeld nicht kenne. Aber er ist schon, du spürst einfach bei ihm, wie der sich auch in dieser Mannschaft wohlfühlt. Oder? Ich meine, er ist jetzt nicht in der absolut stärksten Position aus Rennen gekommen. Er hat die letzten 3 Matches hat gut 20 Minuten jeweils gespielt. Okay, er hat einmal ein Siegesgoal geschossen, aber ist er dort nicht jetzt der Überflüger, oder? Aber er kommt in die Nazi und weiss, da bin ich die Nummer 1 vorne rein. Und ihm gefällt das halt einfach auch, dort vorne rein zu sein und immer in den direkten Kampf rein zu sein, Magen gegen Magen, Körper gegen Körper. Und dann hat er halt etwas im Moment, ja, wo er früher eine lange Zeit nicht gehabt hat. Er ist extrem effizient. Also ich meine auch das Goal jetzt am Samstag gegen Schweden, wie er das macht, das 1, und das ist dann schon ziemlich grosse Klasse. Also man Böhle könnte gerade so gut, ich weiß nicht, wohin fliegen.
Ja, und auch wie er es vorher macht, also es ist auch so, im richtigen Moment setzt er seinen Körper ein und schupft den Gegner so ein kleines bisschen nach hinten, damit er den Raum hat. Also es ist irgendwie so auch die kleinen Sachen, die im Moment funktionieren bei ihm.
Genau. Also er ist jetzt wirklich der Mittelstürmer, wir haben dazwischen immer mal gefragt, wer spielt überhaupt dort vorne rein, oder? Dann hat man eben auf den Anduni gehofft, weil der ganz viele Goal geschossen hat. Und jetzt hast du den Embolo, wo alles wegräumt. Also der an dem Prinzip in den Felsen, wo dort vorne rein steht und für die Mannschaft schafft. Also, ja, ich glaube, bei ihm kann man jetzt auch wirklich auch sagen, es ist jetzt, der ist jetzt sicher noch nie besser bessere Nazi-Form gewesen als jetzt.
Und gestern nach dem Matchfing hat sich auch noch eine Szene ereignet, die so sein Wert für die Mannschaft und für den ganzen... für das ganze Nationalteam wirklich so ein bisschen hat dargestellt. Also die Schweizer, sie haben, dann, haben sie so ein bisschen eine kleine Ehrenrunde gedreht und sind dann schlussendlich vor ihrer Fankurve gelandet, sind dort so abgehockt, um dann das Fest zu beginnen mit ihren Fans. Und dort waren nur die Spieler gewesen, oder? Und dann hat man wirklich gesehen, wie der Embolo wirklich gestenreich und lautstark den Staff hat hergerufen, dass sie eben eigentlich auch kommen sollen, dass man alle zusammen kann feiern kann. Und ich habe das irgendwie so ein bisschen symbolisch gefunden für die Rolle, die er mittlerweile hat.
Ja, das ist eine Szene, die mir auch aufgefallen ist. Es ist dann auch, man kann es im Fernsehen gut sehen. Er hat wirklich als Einziger irgendwie, die anderen haben gesessen und gewartet und er hat sich wirklich zur Bank umgedreht und alle rangeholt. Und das sagt wahrscheinlich auch sehr, sehr viel über seine Rolle in der Kabine aus und wie er eben so die Gruppen zusammenbringt und eben auch an die Mannschaft denkt.
Ja, ich meine, er ist auch ein perfekter Bilag, oder? Also meine Muttersprache eigentlich von ihm ist ja Französisch. Also das hilft ja auch nochmal wieder zu der Verständigung innerhalb von so einer Mannschaft bei, dass du halt perfekt zweisprachig bist. Und ja, nein, der macht jetzt richtig gut.
Aber Dominik, bevor wir jetzt am Ende dann doch wieder nur die Stürmer und die Offensiven abfeiern, lass uns kurz über die Abwehr reden. Gestern das erste Gegentor kassiert, das 1-1 durch Schweden. Sonst immer zu Null gespielt. Auch da ist irgendwie so der Fokus Nico Elvedi, Manuel Akanji in der Innenverteidigung, aber auch die Außenverteidiger. Das hat Murat Yakin in der Pressekonferenz auch angesprochen, dass man sich bei der oft zitierten USA-Reise so ein bisschen auf die Basics berufen hat. Und die Basics sind halt in erster Linie verteidigen und das klappt extrem gut weiterhin.
Und das ist eigentlich schlussendlich so ein bisschen eine Überraschung von diesem Herbst, oder? Also Akanji war eigentlich der Einzige, der definitiv kein Fragezeichen war. Wobei eben auch er, oder? Bei Manchester City hat man mehr oder weniger zu verstehen gegeben, dass man nicht mehr gross mit ihm plant. Er hat dann eigentlich mehr oder weniger am letzten Tag vom Transferfenster den Wechsel gemacht zu Inter. Er hat sich dort sofort eingefügt, als wäre er irgendwie schon ewig Teil von dieser Mannschaft. Auch bei ihm, denke ich mir, eben, er ist gut in Form. Auch er hat jetzt ein starkes Match gezeigt, viel, viel besser als vor einem Monat noch in Schweden, wo er ja bei dem 2-0 eine von seinen schwächsten Leistungen seit langem hat gezeigt. Aber ja, er ist so ein bisschen der Abwehrpatron und wer neben ihm spielt, oder? Das war auch so ein Fragezeichen gewesen, weil da ist plötzlich jetzt eben der Elvedi da und spielt so, als hätte er die Rolle schon ewig inne, Seite von Akanji. Klar, er hat sie schon mal gehabt früher, aber eben, er ist zwischenzeitlich ist auch abgefallen in der Hierarchie. Ich meine, Yakin hat den Gartenmann unter anderem aufgeboten, den frisch eingebürgert, den, oder?
Die Eltern erinnern sich vielleicht noch.
Genau, oder? Und von dem redet ja jetzt auch niemand mehr. Ja, und dann hat man halt die zwei Aussenverteidiger, die sehr routiniert sind, die grundsätzlich auch solid sind, wo aber auch, denke ich mir, also jetzt gerade gestern auch an ihre Grenzen sind gestossen, oder? Und bei beiden, denke ich mir, so richtig WM im nächsten Sommer, sind das zwei von diesen wenigen Fragezeichen in der aktuellen Mannschaft.
Ja, der Elvedi ist, das hat Benny Hucko gestern richtig gesagt am Fernsehen, der Elvedi ist ein Beispiel, wie man damit umgeht, wenn man zurückversetzt wird. Ich meine, er war ja wie kalt gestellt gewesen. Er ist sehr lange unbestritten gewesen als Partner von Akanji, weil man immer das Gefühl hatte, der passt besser zum Akanji als der Scheer. Obwohl der Scheer ja viel der Spieler ist, viel stärkere Innenverteidiger ist. Aber der Elvedi hat einfach sein Maul gehebelt und hat weitergearbeitet. Und das wäre ja doch dann ein deutlicher Fingerzeig Richtung Leeds und Noah Okafor und sein Umfeld, wo ja bewiesen hat, wie man nicht reagiert auf eine Situation, wo er jetzt drin ist. Also der Elvedi macht einfach seine Büte sehr, sehr solid, das muss man sagen. Es ist jetzt nichts Strahlendes dabei, es ist nichts Aussergewöhnliches dabei, sondern er macht einfach das, was ein Verteidiger muss, er verteidigt. Und er macht das jetzt nochmal, er macht das sehr solid und gut. Und ja, ist jetzt wieder absolut unbestritten neben dem Akanji. Und das hat er sich verdient mit seinem ganzen Verhalten und mit seinen Leistungen. Und bei Akanji merkst du halt einfach auch, der ist wie der Schaka irgendwo unterwegs mit einem Selbstvertrauen, wo du nicht kannst lernen.
Aber der Vergleich Elvedi-Okafor ist wirklich noch ein guter, weil Nico Elvedi hat sich sicher auch tierisch aufgeregt, wenn er nicht gespielt hat, wenn er nicht aufgeboten worden ist. Hat sich
ja,
vielleicht auch mal,
hat
sich sicher auch mal oder vielleicht auch mal erkundigt, hat irgendwie das Gespräch gesucht, aber hat das auf eine Art gemacht, dass er hintenrum und hat sich offensichtlich Gedanken gemacht und hat gesagt, hey, was kann ich machen, damit der Trainer nicht mehr an mir vorbeikommt? Und Dominik irgendwie so eigentlich das Paradebeispiel, wie man es machen sollte und auch eben das, der komplette Gegensatz zu Noah Okafor, der den Weg in die Öffentlichkeit gesucht hat.
Ja, definitiv. Also dem gibt es nichts beizufügen.
Ja, und ich meine, du hast es angesprochen, Dominik, die Frage kommt dann schon früher als später. Wer spielt denn irgendwann eines Tages mal links und wer rechts? Also das links, okay, der wird einfach sein Programm abspulen, bis er bis wahrscheinlich einfach bis nicht mehr geht, wie der Rodriguez und der Wittmer.
Also bis ihm der Granit Xhaka sagt, Ricky ist gut, jetzt komm, wir hören auf. Und dann sagt er, okay, gut, hast recht, wir lassen es.
Genau, also wenn der Xhaka sagt, ist fertig, dann macht der Rodriguez, hört der Rodriguez auch auf. Ich gehe auch, sagen wir mal so, die Verhältnisse bei denen zwei sind etwa so gleich gerichtet. Der Wittmer hat jetzt... Ja, hat recht gute Match gehabt, gute Phasen gehabt in dieser Quali, aber jetzt gerade, wenn du so siehst, wenn das Feld ein bisschen offener ist und dann hast du einen schneller wieder Elanga gegen dich, dann hat er dann schon seine Mühe. Und es gibt da vielleicht auch einen Grund, warum er in Mainz nicht unbestritten, wie es auf seiner Position ist. Also kommt jetzt darauf an, wie der sich da weiterentwickelt, der Atakame in Mailand, aber das ist dann sicher der natürliche Nachfolger.
Ja, oder? Du hast den Atakame, der bei Milan ist, oder? Wo dort zumindest, er ist noch lange nicht ein Stammspieler, aber wo doch regelmässig zum Einsatz kommt. Und du hast eigentlich auch auf der linken Seite hast du Sascha Pritschki, der eigentlich auch so einer ist, so ein Senkrechtstarter, ähnlich wie der Manzambi. Ich meine, der ist seit Ende Saison bei Luzern, hat seine ersten Matches gemacht in Super League, oder? Ist dann zu Parma gewechselt, hat man ja können denken, viel zu früh, oder? Bei Italien, bei Serie A, denke ich mir so nicht unbedingt an Mannschaften, die auf junge Spieler setzen. Wobei Parma ist da Ausnahme. Die bauen seit Jahren immer wieder junge Spieler ein. Die im europäischen Vergleich bei unter der Top-Liga die oft eine von der jüngsten Mannschaften überhaupt. Und das spielt dort. Oder? In einer guten Parma-Mannschaft ist der unbestritten. Und da gibt plötzlich im Jacchi Nono Alternativen. Klar, er ist eigentlich auch Rechtsfuß wie der Atakame, aber in Italien spielt er oft auch links. In U21 Nazi, der jetzt gerade das 1-1 gemacht hat gegen Frankreich, hat ein durchaus beachtliches Resultat, die beiden rechts und links gespielt. Also da sieht man schon plötzlich jetzt auch da auf dieser Position zwei Alternativen für die Zukunft.
Eben, jetzt sind wir schon ganz, ganz, ganz weit in der Zukunft und ich würde sagen, wir gucken, wie sich das alles entwickelt. Und ja, es ist eine Nationalteam-Sendung heute vor dem Spiel, dann auch am Dienstag in Pristina. Habt ihr trotzdem noch 5 Minuten Zeit oder Lust, eben kurz über den FCZ zu reden, weil der lässt uns auch in der Länderspielpause nicht so ganz in Ruhe.
Ja, du bist der Moderator, du gehst vor, was wir jetzt machen haben.
Stimmt, ich habe vorgegeben, euch zu fragen, aber wir haben es natürlich schon längst abgeklärt, dass wir natürlich noch kurz über den FCZ reden.
Der richtige Trainer, wenn das zwei Tage geht oder zwei Wochen oder zwei Monate, also da sind wir flexibel. Aber wir wollen den richtigen Trainer, der vom Profil her zu dieser Mannschaft passen hat. Weil diese Mannschaft, die hat Potenzial, die hat sehr viel Potenzial.
Das war FCZ-Präsident Angelo Canepa vor ein paar Wochen, als er darüber redet, wie es weitergeht auf dem Trainerposten des FCZ, wie der neue Trainer des FCZ auszusehen hat. Und jetzt ist klar, der neue Trainer, Thomas, ist der alte Trainer und es ist weiterhin der Interimstrainer bis Ende des Jahres. Dennis Hediger bleibt vorerst.
Ja, es ist jetzt nicht eine Weltsensation. Ich habe zwar gesagt, ich will nicht fünf Rappen wetten auf eine oder andere Lösung, aber es ist am Schluss gleich keine Weltsensation. Ich meine, man hat sich auch mit anderen Trainern befasst. Das ist unter der Woche mal irgendeiner in Zürich gewesen, der hat vorgesprochen.
Aber irgendeiner, wer denn?
Ist ja gleich.
Okay.
Also ich kann den Namen schon sagen, aber einfach nicht in der Sendung. Irgendwie. Also kennt den niemand.
Gut, das ist super für die Hörer. Du sagst es uns einfach nachher und dann können alle weiter rätseln. Und weil wir das in den letzten Wochen schon so gemacht haben, ihr könnt ja mal alle die Favoriten oder die Kandidaten, die ihr so habt, in die Kommentare schreiben. Und vielleicht können wir irgendwann auflösen, welchen Namen Thomas eigentlich gehört hat.
Nein, das ist auch ein Trainer hat vorgesprochen, kein Name, den man würde kennen. Wäre sicher lustig zum Spekulieren, wer es könnte gewesen sein. Aber dass es am Schluss der Hediger ist und man sich wieder mit dem hat versucht, Zeit zu kaufen, dass dann halt vielleicht gleich noch eine bessere Lösung sich plötzlich präsentiert, ist ja auch klar. Und jetzt hat man noch den Argument Sahin als Assistenztrainer dazugeholt, damit doch mindestens jemand auf dem Bänkli die UEFA Pro-Lizenz hat. Ja, jetzt haben wir sich Zeit gekauft bis im Winter. Und vielleicht plötzlich erbarmt sich dann irgendein bekannterer Trainer am FCZ.
Dominik, unser lieber Kollege Oliver Gut vermutet von Basel aus einen Machtkampf. Also er hat die Theorie, dass es irgendwie so auch die Entscheidung vorerst weiter auf Dennis Hediger zu setzen, auf einen Machtkampf zwischen Malenovic und Angelo Canepa hindeutet, dass es irgendwie auch nochmal ein Zugeständnis ist, vielleicht das letzte Zugeständnis des Präsidenten an seinen Sportchef, dass man jetzt weitermachen kann. Hast du das Gefühl, es könnte sein, dass es da irgendwie knirscht zwischen den beiden, dass es so ein erstes Anzeichen sein könnte?
Ja, so Machtkampf ist ein grosses Wort, aber meine Interpretation vor einer Woche ist eigentlich auch ein bisschen in diese Richtung gegangen. Also das halt da ist auch ein bisschen die Trainerwahl auch etwas dazu darüber aussagt, wer jetzt wirklich schlussendlich zu sagen hat in diesem Club. Und ganz ehrlich, so wirkt die Trainersuche auf mich tatsächlich. Der Thomas sagt jetzt ja, Zeit erkaufen, will man sich damit. Aber ich bin mir ehrlich gesagt da gar nicht so sicher. Ich sehe es eher so, dass eben eigentlich der Malenovic, der Hediger unbedingt als Trainer will, dass der Canepa unbedingt jemand anderes will, dass man halt jetzt die Lösung irgendwie noch nicht hat gefunden, auf die wo man sich kann verständigen kann, dass man jetzt irgendwie sich eben noch eine Zeit gibt um einen Monat oder um eineinhalb Monate. Aber ich habe halt schon einfach das Gefühl, dass der Malenovic am liebsten hat, wenn der Hediger bleibt.
Bullshit. Würde jetzt jemand einwerfen, wenn er in dieser Runde wäre.
Oder Fake News.
Oder ahnungslose. Ich würde jetzt nicht von einem Machtkampf reden, aber dass natürlich der Hediger am Malenovic passt, das scheint ja klar zu sein, weil der Hediger ist ja Malenovic dankbar für alles. Und ich meine, wir können ja vielleicht noch mal auf das Foto zu reden kommen, das vor einer Woche nach dem Match gegen Luzern auf Instagram rumgeführt ist. Ich meine, die Selbstfälligkeit, wie sich dort der Malenovic inszeniert mit seinen zwei Athleten im Hintergrund, dem Hediger und dem von Landen, sagt ja relativ viel über die Hierarchie in dem Verein und die Hierarchie, wenn es um die erste Mannschaft geht. Also der Malenovic passt das sicher, der Hediger. Dem Hediger passt das, dass er jetzt der Cheftrainer sein ad interim. Wie wir gelernt haben vom Canepa, das heisst zwischenzeitlich. Zwischenzeitlich kann aber alle hängen gehen, lernen wir jetzt aber auch. Also, ich will jetzt nicht von einem Machtkampf reden. Das denke ich nicht, weil dort wissen wir ja, da können wir nicht mehr nur spekulieren, wie die Verhältnisse, was das wirklich für eine Verbindung ist zwischen Präsident und Sportchef. Wo sehr speziell muss sein, dass der Präsident alles durchlässt, was der Sportchef anrichtet in dem Verein hinein. Ja, also Machtkampf ist mein grosses Wort.
Aber weißt du, man muss sich nur die Szenerie eigentlich vor Augen führen, oder? Eben mit dem Foto, das der Malenovic letzte Woche nach dem Sieg hat aufgeladen, oder? Wir reden da eigentlich von einem Sportchef, von einem Club, der auf Trainersuche ist. Sprich, solltest du ja nicht irgendwie irgendwie Position für jemanden ergreifen, oder? Und so kann man mich ja ganz viel eben in das Bild interpretieren, wie es du jetzt auch schon hast gemacht, Thomas. Und man kann natürlich in das Bild interpretieren, dass das auch so ein bisschen ein Vorpreschen war von Malenovic, hey, zum zeigen, schau, das ist mein Mann und ich stehe hinter ihm und ich bin überzeugt von dem.
Man muss ja dazu sagen, er selbst hat das Bild nicht hochgeladen, soweit ich weiß, sondern Johann von Landen. Und klar ist aber auch, dass man jetzt ganz...
Aber er hat es gemacht, oder? Und ich nehme jetzt an, dass der von Landen nichts auflässt ohne die Einwilligung von Malenovic, oder?
Genau, aber klar ist auch, dass man jetzt ganz viel in die Entwicklung des FCZ und in den Zustand reininterpretiert und auf das Bild drauflegt, wenn das jetzt irgendwie... Also ich wüsste ehrlich gesagt nicht, welcher andere Sportchef in der Liga so ein Foto machen würde. Aber,
ja,
Constantin fände man es am Ende lustig und wahrscheinlich lustig und würde sagen, ah ja, klar, logisch in Sion, und da läuft es halt so, der Präsidentensohn, klar macht er so ein Bild. Und dass es jetzt bei Miloš Malenovic anders interpretiert ist, hat natürlich auch ganz viel mit der Situation zu tun.
Ja, weißt du wieso, die wir bei ihm ganz viel interpretieren?
Ja, weil wir keine Worte von ihm benutzen könnten, die er mal gesagt hätte.
Richtig.
Ja gut, es wird jetzt ja den November wird's ja mal einen grossen Podcast geben, gar nicht bei Malinovic.
Ja gut, das ist ja schon Mitte, ist schon Mitte
November.
Ja,
meine, schon Mitte also. November, ja, geht gar nicht mehr so wahnsinnig lang. Also sie müssen sich langsam pressieren, beeilen mit dem Podcast zu produzieren. Es ist, ja, auch das sagt ja sehr vieles über, über Kommunikation beim FCZ von Führungsfiguren.
Wir warten jedenfalls gespannt auf den Podcast des FCZ und schauen, wie sich das Schweizer Nationalteam am Dienstag in Pristina schlägt. Ich würde mal davon ausgehen, wir haben gesagt, wir würden am Mittwoch, wenn jetzt Unvorhergesehenes passiert, uns nochmal einschalten, nochmal eine Folge der dritten Halbzeit aufnehmen. Wenn jetzt der Kosovo 9-0 gewinnt, die Schweiz ins Elend kippt und noch ganz viel zu bereden wäre. Aber ich glaube, wir haben geklärt, also vermutlich werden wir uns in der nächsten Woche erst hören. Ich muss an der Stelle noch ganz kurz Danke sagen an alle die, die ein Ticket gekauft haben für unseren Live-Auftritt auf der Schützenwiese am 15. Dezember. Es hat nämlich genau 2 Tage gedauert, so wie ich das mitgeteilt bekommen habe, bis alle Tickets weg waren. Alles ist ausverkauft. Thomas, ich hab mitgekriegt, du wirst schon überrannt von Freunden und sollst vielleicht doch noch hier und da noch 1, 2, 3, 4 Tickets organisieren. Wir gucken, ob wir noch irgendwo Plätze freiräumen können, aber grundsätzlich ist unser Auftritt am 15. Dezember auf der Schützenwiese ausverkauft.
Das kann ich verstehen.
Ja, ich auch. Dominik kann das wahrscheinlich auch, auch verstehen, oder? Hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass es 2 Tage dauert, bis alle Tickets weg sind.
Ja, also das Einzige, was ich nicht verstehen ist, dass man Lokalität wählt mit nur 120 Leuten. Also bitte, also wir sollten doch mittlerweile auch ein Stadion.
Wir sind ja in einem Stadion.
Ja, aber nicht in Nebenräumen.
Kein Nebenraum. Also, wir doch das ist der Hauptsponsorenraum.
Oh, yeah, weißt du, unser Ansatz ist Exklusivität, nicht Masse.
Das Problem ist, es gibt eben auf der Schütze nichts Grösseres. Das ist, ja... Das Wolzhäuschen ist so gross, wie es ist. Die Grundfläche ist einfach so. Und eben die Liebergobaden hättest du heute schon können hingehen, wenn, du hättest, wenn wir jetzt einen schönen Sommerabend hätten und wir könnten auf eine Terrasse draussen hocken. Wir können nach außen übertragen. Aber sonst wird es schwierig.
Wir werden uns auf jeden Fall Gedanken machen, wenn wir nochmal, also wenn wir nächstes Jahr wieder auf mal den Podcast live aufnehmen werden, dann werden wir genau gucken, was die Größe ist, wie die Voraussetzungen sind und wie viele Tickets wir verkaufen können. Aber damit sind wir am Ende der 315. Ausgabe. Danke euch beiden fürs Mitreden und danke euch da draußen fürs Zuhören und wir hören uns vermutlich in der nächsten Woche wieder und nicht schon am Mittwoch.